Also der Herr hat sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit, erlöst. Ägypten steht für die Welt, für die Sünde. Gott hat sein Volk befreit aus dieser Sklaverei. 2. Mose handelt davon. Und dann hat Gott sein Volk über Anbetung und über Gemeinschaft mit ihm gelehrt. Davon handelt der 3. Mose. Und jetzt im 4. Mose haben wir bis jetzt gesehen, wie der Herr sein Volk organisiert hat. Und auch das ist ein Prinzip, was wir kennen. Der Herr sagt im 1. Korinther 12, alles geschehe anständig und in Ordnung. Das heißt dort auch, dass Gott nicht ein Gott der Unordnung ist, sondern ein Gott des Friedens. Entschuldigung, 1. Korinther 14 ist, das habe ich 1. Korinther 12 gesagt, gell? 1. Korinther 14 natürlich. Alles geschehe anständig und in Ordnung, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und Chaos und Unordnung und Anarchie ist das Gegenteil von Frieden. Also Gott ist hier am Organisieren und es soll Ordnung sein in unserem Zusammenleben. Als Gemeinde, als Volk Gottes. Gott hat sein Volk organisiert. Er hat es gezählt, es in kleinere Gruppen unterteilt, kleinere Einheiten. Er hat sie unterwiesen, wie sie lagern sollen. Die Marschordnung, er hat ihnen Arbeiten und Dienste zugewiesen. Und dann hat er nochmal über Reinheit und Absonderung gelehrt. Sie haben die Leviten in ihren Dienst eingesetzt. Und dann haben wir gesehen, dass sie nochmal das Passa gefeiert haben. Sich daran erinnert haben an ihre Erlösung. Also er hat das Volk unterwiesen, organisiert, vorbereitet. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, das in die Praxis umzusetzen. Das Gelernte zu trainieren. Und das werden wir uns heute kurz ansehen. Jetzt kommt das Trainingslager für das Volk Israel. Es ist wie in der militärischen Ausbildung. Zuerst kommt die Theorie, die Einweisung, aber dann kommt das Manöver. Dann kommt es an das praktische Training, an die praktische Einübung des Gelernten. Und der Herr trainiert uns als sein Volk. Er unterweist uns durch sein Wort, aber dann geht es immer darum, das umzusetzen. Praktisch. Jakobus sagt uns, seid Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Also wir kommen hier zusammen und der Herr unterweist uns aus seinem Wort. Wir lassen uns anleiten aus seinem Wort für unser Leben. Aber das wirklich Entscheidende ist dann, was tun wir damit? Mit diesem Wissen, was wir jetzt haben. Was tun wir damit? Gott will nicht, dass wir nur Theologen sind und die Dinge theoretisch irgendwie drauf haben. Großes Bibelwissen im Kopf. Als wir da sitzen und Wort Gottes studieren, sagen Amen. Vielleicht sogar Notizen machen. Sondern es geht um mehr. Nicht, dass wir da nach Hause gehen und es nicht umsetzen. Nee, es geht darum, dass wir nach Hause gehen und es umsetzen. Dass wir Gottes Wort nicht verdrängen irgendwie, sagen, einem Ohr rein, beim anderen raus, dann ist es wertlos. Sondern dass wir heimgehen, es umsetzen. Jesus hat gesagt, wer meine Worte hört und sie nicht tut, das ist wie ein Mann, der sein Haus auf Sand baut. Und dann kommen diese Stürme und diese Regengüsse des Lebens und das Haus wird keinen Bestand haben. Es wird einstürzen, zusammenfallen. Das passiert, wenn wir nur Hörer des Wortes sind, aber keine Täter. Dann wird unser Leben, werden wir unbeständig sein. Dann wird sein Wort fruchtlos sein in unserem Leben und wir werden diesen Segen verpassen, den Gott für uns hat. Andererseits sagt Jesus, wer mein Wort hört und wer es tut, das ist ein kluger Mensch. Der reagiert auf Gottes Wort, der es umsetzt, der nach Hause geht und es auslebt und diese Wahrheiten praktisch einübt, praktisch antrainiert. Der ist wie ein Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Und dann, wenn diese Stürme und dieser Regen kommt, dann wird das Haus feststehen. Ein Mensch, der so lebt, der Gottes Wort praktisch umsetzt, auslebt, es wird ein Leben sein, das Bestand hat. Es wird eine Familie sein, die feststeht, die stabil ist, die nicht auseinanderfallen wird. Selbst in Stürmen. So wichtig. Das wird Frucht bringen, wenn wir Gottes Wort ausleben. Das wird einen Unterschied machen. Oder wir werden fähig sein, einen Unterschied zu machen in dieser Welt für Jesus. Wir müssen die Dinge umsetzen, die wir lernen. Sei es über unser persönliches Leben oder Familienleben oder Leben als Gemeinde, Geistesgaben, worüber wir immer lernen. Es ist wichtig, dass wir es umsetzen. Bibelstudium ist nicht eine intellektuelle Übung, wo wir irgendwo Wissen anhäufen. Darum geht es nicht. Das Wort will antrainiert werden und ausgeübt werden und erfahren werden. Biblisch gesprochen besitzen wir das Wort Gottes erst, wenn wir es erfahren, wenn es praktisch wird in unserem Leben. Wenn wir im Glauben und im Gehorsam das umsetzen, da bringt es Frucht und da wird das Wort Gottes seine Kraft entfalten und Segen bringen. Also wenn wir hier so brav und so treu Woche für Woche zusammenkommen und Gottes Wort studieren, lasst uns immer wieder daran erinnern und ermutigen, ermahnen, es wirklich auch umzusetzen. Sonst bringt es alles nichts. Wir wollen Hörer, nicht nur Täter sein. Wir sind stehen geblieben im Kapitel 9, im Vers 14 und beginnen heute im Vers 15. Und an dem Tag, als die Wohnung aufgestellt wurde, bedeckte die Wolke die Wohnung des Zeltes des Zeugnisses, und am Abend war sie über der Wohnung wie das Aussehen eines Feuers bis zum Morgen. So war es ständig. Die Wolke bedeckte sie, und des Nachts war es wie das Aussehen eines Feuers. Diese Wolke war das sichtbare Zeichen für Gottes Gegenwart. Diese Wolke, die in der Nacht zu einer Feuersäule geworden ist oder erleuchtet war, eine erleuchtete Wolke. Es war ein Zeichen für Gottes Gegenwart. Die ist das erste Mal erschienen, als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Gleich nachdem sie dieses erste Passamal gefeiert haben. Und das Passa ist ein Bild für das, was Jesus für uns getan hat. Das Opferlamm, sein Blut an den Türpfosten. Das Blut des Lammes. Und so können wir, wegen dem, was Jesus für uns getan hat, können wir jetzt Gemeinschaft erfahren mit Gott. Weil er diese Sünde weggenommen hat, die uns von Gott trennt. Ja, Gott ist allgegenwärtig, Gott ist immer da, aber wir sind von Natur aus getrennt von Gott. Aber in Jesus können wir wirklich eintreten in diese Gemeinschaft und diese Gegenwart, diese Herrlichkeit Gottes konkret erfahren in unserem Leben. Also nach dem Passa ist die Gegenwart Gottes sichtbar mit ihnen gezogen, sichtbar für sein Volk. Und diese Gegenwart war es, dass das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat und das Volk geleitet hat. 2. Mose Kapitel 13, die Verse 21 und 22 lesen wir davon. Da heißt es, der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern könnten. Weder wich die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Also der Herr ist bei seinem Volk, bei Tag und bei Nacht. Dann, wenn es sonnig ist, aber auch in der Finsternis. Auch wenn wir durch schwierige, dunkle Zeiten durchgehen. Psalm 23 heißt es, auch wenn ich wandere im Tal der Finsternis, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Diese Wolke, diese Feuersäule, das illustriert ganz praktisch Gottes Schutz und Gottes Segen, den wir in seiner Gegenwart haben. Licht in der Dunkelheit auf ihrem Weg. Ist wie für ein Kind. Ein Trost, ne? Ein Kind, was sich fürchtet, abends, wenn es finster ist. Lassen die Eltern vielleicht ein bisschen die Tür offen oder schalten das Licht ein. Genauso ist der Herr bei seinem Volk, gerade in der Dunkelheit. Und in dieser Feuersäule, das war eine Ermutigung. Wenn das Volk aufschauen konnte und sehen konnte, ja, der Herr ist mit uns. Gott ist da. Trost in diesen Wüstennächten, als sie in dieser fremden, weiten Wüste waren. Sie konnten immer sehen, Gott ist mit uns. Und auch die Feinde Israels konnten es übrigens sehen, dass Gott mit ihnen war. Und am Tag hat die Wolke dem Volk Schatten gespendet. In Jesaja 25, Vers 4 heißt es, denn du bist dem Geringen eine Festung gewesen, eine Festung den Armen in seiner Bedrängnis, eine Zuflucht vor dem Wolkenbruch, ein Schatten vor der Hitze. Und im Psalm 121 heißt es: Siehe, nicht schläft noch schlummert der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil. Er wird dein Leben behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten von nun an bis in Ewigkeit. Gottes Gegenwart repräsentiert durch diese Wolke war Schutz und Segen. Aber vor allem hat Gott auch sein Volk geführt durch diese Wolkensäule. Wir werden es in den nächsten Versen hier sehen. Und Gott hat aus der Wolke heraus zu Mose geredet, hat ihm das Gesetz gegeben. Und er hat es aufgeschrieben und das ist, was wir heute studieren. Psalm 119, Vers 105 sagt uns: Eine Leuchte für meinen Fuß ist ein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Die Wolkensäule ist vorangegangen, diese persönliche, tägliche Führung des Herrn. Wäre es nicht cool, wenn wir so etwas Sichtbares haben könnten? Wolkensäule, die uns voranzieht, dass wir immer genau sehen können, wo der Herr mit uns hingehen will. Wäre es nicht eine tolle Sache? Manchmal wünschen wir uns das. Manchmal ringen wir um Gottes Führung und wir wünschen uns, dass wir sowas Sichtbares hätten, sowas Klares hätten. Aber dann sehen wir das Volk hier. Das Volk hatte das. Der Herr ist ihnen vorangegangen, sichtbar. Aber doch lesen wir in den nächsten Kapiteln, dass das Volk gemurrt hat und sich beschwert hat über diese Führung Gottes. Und die waren unzufrieden und die waren frustriert. Herr, warum sind wir hier? Und warum tust du das? Wären wir besser in Ägypten geblieben. Und wenn wir das sehen, dann erkennen wir, dass diese äußeren, diese sichtbaren Dinge, dass das nicht die letztliche Antwort ist. Sondern Gott hat uns was Besseres gegeben. Einen neuen Bund, einen neuen Weg. Jeremia schreibt darüber und Hebräerbrief im Kapitel 8, wiederholt der Schreiber das. Da heißt es: Im neuen Bund meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Und nicht werden sie an jeder seinen Mitbürger und an jeder seinen Bruder lehren und sagen: Erkenne den Herrn, denn alle werden mich erkennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Also meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und ich schreibe sie in ihr Herz. Nicht länger diese äußeren Regeln, diese äußere Führung, sondern es ist was Innerliches jetzt. Unser Herz. Gott spricht zu unserem Herzen. Gott schenkt uns Eindrücke. Gott legt seine Wünsche auf unser Herz. Und so werden seine Wünsche zu unseren Wünschen. Im Psalm 37, Vers 4 heißt es: Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Habe deine Lust am Herrn. Sei verliebt im Herrn. Sei ausgerichtet auf ihn. Bet ihn an. Such seine Gemeinschaft. Hab deine Freude an ihm. Und dann sagt er, wird er seine Wünsche auf dein Herz legen. Es ist manchmal schwieriger, ganz klar zu sehen, unterscheiden zu können manchmal diese Eindrücke, diese Wünsche, die wir auf unserem Herzen haben. Vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger, als wenn jetzt die Wolke vor uns hergehen würde, aber es ist so viel befriedigender, so viel befreiender, wenn Gottes Wille, Gottes Führung nicht mehr nur was Äußeres ist, irgendwie von außen aufgedrückt, sondern wenn es was Inneres wird. Wenn Gottes Wünsche plötzlich zu meinen Wünschen werden und sein Plan wird mein Herzensanliegen. Das ist sowas Befreiendes. Das ist sowas Wunderbares. Der Herr motiviert uns innerlich. Er legt seine Wünsche auf mein Herz. Und das tut er, wenn ich meine Lust habe am Herrn. Das ist wichtig dabei. Hat deine Lust am Herrn und dann kann er seine Wünsche auf dein Herz legen. So befreiend, so befriedigend. Warum bin ich Pastor? Weil mich eine Feuersäule geführt hat? Nee, das ist genau das, was ich tun will. Das macht mir eine Freude. Sieh dir, Gottes Wille, Gottes Plan ist so wunderbar. Nicht, weil irgendeine Wolke mich dahin gebracht habe, sondern ich habe es am Herzen. Und es ist so viel besser, was wir haben unter dem neuen Bund, als was die Israeliten damals hatten mit diesen äußeren, sichtbaren Dingen. So viel besser. So viel befreiender. Lesen wir weiter in Vers 15. Oder lesen wir nochmal Vers 15. An dem Tag, als die Wohnung aufgestellt wurde, bedeckte die Wolke die Wohnung des Zeltes des Zeugnisses. Und am Abend war sie über der Wohnung wie das Aussehen eines Feuers bis zum Morgen. Nachdem das Heiligtum gebaut wurde, hat diese Wolke Wohnung bezogen über diesem Heiligtum. Die Wolke hat sich schon aus Ägypten herausgeführt, aber jetzt, nachdem dieses Heiligtum gebaut war, hat die Herrlichkeit Gottes es erfüllt und diese Wolke war irgendwie verbunden mit dem Heiligtum. Und ist vielleicht ein Bild für uns. Wir können immer und überall Gottes Gegenwart in unserem Leben erfahren. Aber ich glaube ganz besonders in seinem Heiligtum, ganz besonders in der Gemeinschaft, in seiner Gemeinde, wenn wir zusammenkommen. Das ist ein ganz besonderer Segen auf der Gemeinschaft, wenn wir so zusammenkommen als Geschwister. Vers 17. Und so oft die Wolke sich von dem Zelt erhob, brachen danach die Söhne Israels auf. Und an dem Ort, wo die Wolke sich niederließ, dort lagerten die Söhne Israel. Nach dem Befehl des Herrn brachen die Söhne Israel auf und nach dem Befehl des Herrn lagerten sie. Alle Tage, während die Wolke auf der Wohnung ruhte, lagerten sie. Und wenn die Wolke viele Tage auf der Wohnung stehen blieb, verrichteten die Söhne Israel den Dienst des Herrn und brachen nicht auf. Und es kam vor, dass die Wolke nur wenige Tage auf der Wohnung war. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auch auf. Und es kam vor, dass die Wolke nur vom Abend bis zum nächsten Morgen da war und die Wolke sich am Morgen erhob. Dann brachen sie auf. Oder einen Tag und eine Nacht erhob sich die Wolke, so brachen sie auf. Oder dauerte es 2 Tage oder einen Monat oder eine längere Zeit, wenn die Wolke auf der Wohnung verweilte, indem sie darauf ruhte, dann lagerten die Söhne Israel und brachen nicht auf. Und wenn sie sich dann erhob, brachen sie auf. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf. Sie verrichteten den Dienst des Herrn nach dem Befehl des Herrn durch Mose. Woran erinnern euch diese Verse, wenn ihr das lest? Kommt es vielleicht manchen bekannt vor? Sie wussten nicht, wohin sie gehen würden, wann sie aufbrechen würden, wie lange es dauern wird, wie lange sie marschieren, zu welcher Tageszeit. Ja, die Männer zumindest, die beim Bund waren, die sollte das an was erinnern. Erinnert uns wieder an militärisches Training. Na, wenn du im Training bist, irgendwann mitten in der Nacht steht plötzlich der Hauptmann da, schreit: Tag, Wache, alle aufbrechen, alle raus. Los geht's, marschieren. Und du wusstest nie genau, wann der Marschbefehl kommt und wie lange die Pause dazwischen sein würde. Und das ist, was der Herr hier mit seinem Volk macht. Einmal nur einen Tag, eine Nacht und dann ging's weiter, dann wieder längere Zeit. Und Gott trainiert sein Volk. Gott trainiert sein Volk. Und er lehrt ihnen absoluten Gehorsam und Vertrauen, ob sie es verstanden haben oder nicht. Der Befehl wird ausgeführt. Frag nicht lang nach, sondern folg mir einfach nach, sagt der Herr. Das ist dasselbe, was die Soldaten durchmachen beim militärischen Training. Sollen an dem Punkt kommen, wo sie einfach Befehle ausführen. Nicht lang diskutieren, sondern hey, wenn der Befehl kommt, dann springst du aus dem Bett und los geht's. Bist du bereit? Bist du gehorsam? Der Befehl wird ausgeführt. Und dasselbe tut der Herr bei uns. Er führt uns Schritt für Schritt, Tag für Tag. Und er will, dass wir ihm einfach vertrauen und einfach gehorchen. Ich meine, er weiß eh, was das Beste für uns ist. Also folge ihm einfach nach. Wann immer er dir einen Ruf gibt oder wozu er dich immer ruft, folge ihm einfach nach. Wir stehen in einem geistlichen Kampf und Gott trainiert uns als geistliche Armee. Die Bibel spricht oder verwendet sehr oft dieses Bild von uns Christen als Soldaten. Wir sind in Gottes Armee. Und Epheser Kapitel 2, Vers 10 sagt uns, dass Gott gute Werke für uns bereitet hat, dass wir in denen wandeln. Gott will uns gebrauchen. Aber es ist notwendig, dass wir gehorsam und dass wir Vertrauen lernen. Gott trainiert uns, bereitet uns vor, so wie es mit Israel getan hat. Gottes Plan für das Volk Israel war das verheißene Land. Da wollte er sie letztlich hinbringen. Und von Sinai bis Kadesh, an der Grenze zum verheißenen Land, das war eigentlich nur eine Strecke von 11 Tagesreisen. Aber doch hat Gott sie ein Jahr lang etwa so herumgeführt und trainiert. Ne? Und mal kam der Marschbefehl nach einem Tag, mal hat es länger gedauert, das, was wir gerade gelesen haben. Gott hat sein Volk vorbereitet und trainiert. Und das macht auch Gott bei uns so. Er gibt uns große Verheißungen. Er hat was vor mit uns. Er hat Werke für uns bereitet. Vielleicht hat Gott dir sogar eine ganz konkrete Vision gegeben. Vielleicht sogar eine große Sache. Aber wir sehen überall in der Bibel und auch in der Kirchengeschichte, wenn immer Gott einen Menschen, einen Mann, eine Frau gebrauchen wollte in einem großen Ausmaß, er hat es immer vorbereitet. Gab es immer eine Zeit des Trainings, eine Zeit der Vorbereitung. Und wir müssen gewillt sein, uns vorbereiten zu lassen. Er denkt an den Sport. Wenn du Fußball spielen willst in der Nationalmannschaft, er muss sich trainieren lassen. Das passiert nicht von heute auf morgen, dass du aufstehst und sagst, hey, jetzt bin ich ein super Kicker. Nicht mal dem Ronaldo oder wer jetzt gerade die großen Stars sind. Dem passiert es so. Sogar die trainieren. Das ist wichtig, dass wir fit sind, dass wir einsatzbereit sind. Also musst du sagen, ja Trainer, ich bin bereit, mich trainieren zu lassen. Kannst du jetzt sagen, ich liege den ganzen Tag da, vom Fernseher, eine Packung Chips nach der anderen ziehe ich mir rein, dann wirst du nicht fit sein. Nee, du musst sagen, ich bin bereit, mich trainieren zu lassen, selbst wenn es unangenehm ist. Ich meine so Dinge wie laufen und anstrengen und schwitzen und... Aber es ist notwendig, um bereit zu sein, vorbereitet zu sein für das große Spiel. Oder um bei diesem Bild mit dem Militär zu bleiben. Wenn du ein guter Soldat sein willst, dann musst du trainiert werden. Musst du fit sein, vorbereitet sein. Also es braucht eine Zeit der Vorbereitung und der Organisation und des Trainings. Wir dürfen da nicht in Selbstmitleid verfallen. Sagen, oh, es ist so hart. Immer so früh aufstehen oder immer trainieren gehen am Fußballplatz. Das wird dir nichts bringen. Außerdem ist es eine Ehre, in Gottes Mannschaft zu spielen. Es ist eine Ehre, in Gottes Armee zu sein, als seine Soldaten. Wir müssen sagen, ja, ich bin bereit, Herr. Trainier mich. Verherrlich dich in mir und in meinem Leben. Und ich gehöre dir. Du hast mich erkauft. Ich bin dein Werkzeug, Gott. Also dein Wille geschehe in meinem Leben. Also bin ich bereit, Gott, was immer du willst, wenn immer du rufst, will ich dir folgen. Und der Ort der Ausbildung, der Ort des Trainings hier war die Wüste. Na, wir hätten es viel lieber anders. Wir würden lieber im Vier-Sterne-Hotel in Hawaii trainieren. Aber ihr könnt dorthin fliegen und ihr werdet kein militärisches Ausbildungslager sehen. Die trainieren nicht im Hotel im Swimmingpool, sondern in der Wüste. Dort, wo es heiß ist, dort, wo Anfechtungen sind, dort, wo manchmal Leid ist und unangenehme Umstände und manchmal unmögliche Umstände und schwierige Menschen, die er uns an die Seite stellt. Konflikte. Aber wir lernen auch zu kämpfen. Wir lernen auch Wunder zu erleben. Es ermutigt uns dann. Und wir lernen, ihm zu vertrauen und ihm gehorsam zu sein. Egal wie die Umstände sind. Also diese Wüste ist der Ort des Trainings. Ort des Brechens. Ort der Demütigung. Militär ist absoluter Gehorsam notwendig. Wenn der Befehl gegeben wird, befolgst du den. Auch wenn du ihn nicht verstehst. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du dich selbst aufgibst für einen höheren Zweck. Dass du einfach verfügbar bist und brauchbar bist jederzeit. Das ist auch wichtig für uns Christen geistlich gesehen in unserer Beziehung mit dem Herrn. Wenn wir siegreich sein wollen in unserem Leben als Christen, dann brauchen wir Gehorsam und brauchen wir Vertrauen. Also Wüste und Training, das macht nicht immer Spaß. Das ist nicht das, was wir uns aussuchen würden. Aber es macht uns hart und es macht uns stark. Und in diesem Prozess lernen wir auch unseren Kommandanten kennen und vertrauen. Na, wenn wir mit dem Herrn durch eine schwere Zeit nach der anderen durchgehen und ein Wunder nach dem anderen erleben und sehen, wie er mit uns ist, wie er treu ist, wie er uns beschützt und behütet bei Tag und bei Nacht, wie er mit uns ist, wie gut er es mit uns meint, dann lernen wir Vertrauen. Und dann lernen wir auch bereit zu sein. Ne? Wenn ich weiß, mein Kommandant meint es gut mit mir und das ist das Beste, was er sagt, dann wird es mir nicht so schwer fallen, dem zu folgen, was er mir sagt. Also lass dir das ein Trost sein, wenn du durch eine schwierige Zeit durchgehst. Auch das ist Teil von Gottes Vorbereitung und seiner Fürsorge, seiner Gnade. Die Zeiten, wo wir geistlich wachsen, sind normalerweise die Zeiten, wo es ein bisschen schwierig ist. Wir wachsen an schweren Zeiten, nicht wenn alles locker ist. Normalerweise dort, wo wir herausgefordert sind, wo wir dem Herrn vertrauen müssen, wo es uns auf die Knie bringt, dass wir beten und den Herrn suchen. Das sind die Zeiten, wo wir am meisten wachsen. Ihr könnt zurückschauen auf euer geistliches Leben. Meistens ist es der Fall. Und der Herr liebt dich. Du bist sein Kind und er will dich gebrauchen und er bereitet dich vor und er formt dich für diesen guten Plan, den er für dich hat. Also Gottes Willen kennen und ihn tun und ihm vertrauen und verfügbar zu sein, das ist wichtig für ein erfülltes und für ein fruchtbares christliches Leben. Kapitel 10, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Mach dir zwei Trompeten aus Silber. In getriebener Arbeit sollst du sie machen, und sie sollen dir zur Berufung der Gemeinde und zum Aufbruch der Lager dienen. Bläst man sie beide, dann soll sich die ganze Gemeinde zu dir versammeln am Eingang des Zeltes der Begegnung. Und wenn man nur eine bläst, dann sollen sich die Fürsten zu dir versammeln, die Häupter der Tausendschaften Israels. Und blast dir das Lärmsignal, dann sollen die Lager aufbrechen, die nach Osten hin lagern. Und blast dir das Lärmsignal zum zweiten Mal, dann sollen die Lager aufbrechen, die nach Süden hin lagern. Zu ihrem Aufbruch sollen sie das Lärmsignal blasen. Aber um die Versammlung zu versammeln, sollte nur blasen, aber kein Lärmsignal geben. Die Söhne Aarons, die Priester, sollen in die Hörner stoßen. Das soll für euch zur ewigen Ordnung sein, bei euren Generationen. Und wenn ihr in eurem Land in den Kampf zieht, gegen den Bedränger, der euch bedrängt, dann sollt ihr mit den Trompeten das Lärmsignal geben, und es wird an euch gedacht werden vor dem Herrn, eurem Gott, und ihr werdet gerettet werden vor euren Feinden. Und an euren Freudentagen und an euren Festen und an euren Neumonden sollt ihr in die Trompeten blasen bei euren Brandopfern und bei euren Heilsopfern, und sie sollen euch bei eurem Gott in Erinnerung bringen. Ich bin der Herr, euer Gott. Wir haben hier ein riesengroßes Volk, wahrscheinlich über 2 Millionen, und die lagern dort in der Wüste. Die hat sich ganz schön ausgebreitet, wie eine große Stadt, ganz schöne Fläche. Und damals hatten die noch keine Funkgeräte oder keine Lautsprecher, um zu kommunizieren. Also hat Gott ihnen gesagt, macht zwei Trompeten, und die Trompeten haben gedient, diese Anweisungen des Herrn weiterzugeben, zu kommunizieren. Und das ist wichtig. Gute, klare Kommunikation ist wichtig für eine Armee. So, deswegen haben die ganzen Funker und diese ganzen Dinge. Es ist wichtig, dass Befehle klar weitergegeben werden. Es ist wichtig, dass die Leute sich auskennen, wo es lang geht, was der eine tut, was der andere tut, dass man gut zusammenwirken kann. Und genauso ist es auch wichtig für uns als Familie Gottes. Ich denke, für jede Familie, aber für uns auch als Leib Christi, klare und gute Kommunikation. Überall, wo Menschen zusammenkommen. Wahrscheinlich die größten Probleme entstehen oder die mehr Probleme entstehen durch schlechte Kommunikation als durch irgendwas anderes. Deswegen ist wichtig, dass wir kommunizieren. Also erstens, wir müssen kommunizieren. Zu oft nehmen wir Dinge an. Wir nehmen an, dass die anderen wissen, was wir denken. Oder dass die anderen das schon verstehen. Und das ist nicht immer so. Wir können nicht Gedanken lesen. Und der Feind spielt auch mit unseren Gedanken. Na, irgendjemand tut was und du hast dann falschen Eindruck, denkst dir, oh, was, warum tut das? Und dann reagierst du falsch, dann denkt der andere wieder, hoppla, was denkt der über mich? Und trifft seine Annahmen und dann bauscht sich irgend sowas auf, was überhaupt nicht der Realität entspricht. Wahrscheinlich kennt ihr das und irgendwann mal kommt es zur Explosion und man redet dann drüber und kommt drauf, das ist alles nur heiße Luft. Ja, da ist überhaupt nichts dahinter. Diese Annahmen, die wir treffen, sind gar nicht wahr. Wir interpretieren oft Dinge, die andere Menschen tun oder sagen, anders als die es wirklich meinen. Das ist wichtig. Vor allem für die Frauen ist es wichtig. Wir Männer, wir verstehen Andeutungen oder so hintenrum überhaupt nichts. Dann Frauen versuchen oft halt ladylike zu sein und die Dinge durch die Blume zu sagen oder irgendwie so nur Andeutungen zu geben und die Männer sind blöd. Wir verstehen sowas nicht. Es ist wichtig, klar zu kommunizieren, klar zu sagen, hey, das ist, was ich will oder das ist, was ich denke. Oder klar, sagen, was du denkst, sagen, was du fühlst. Ist auch für die Männer wichtig, aber gerade in dem Bereich gibt es oft Missverständnisse. Also wir müssen kommunizieren und zweitens, wir müssen klar, verständlich kommunizieren. Nicht irgendwie hintenrum. Es ist besser, wenn du dir nicht sicher bist, ob du es verstanden hast, was der andere meint oder sagt, ist besser, dass du nachfragst. Wenn du nicht sicher bist, ob er es geschnallt hat, frag nochmal, hey, hast du kapiert? Verstehen wir uns? Durch klare Kommunikation kann man sehr viele Konflikte vermeiden. Sehr viel unnötigen Stress. Gott gibt hier eine Möglichkeit zu kommunizieren für das Volk. Nämlich diese Trompeten. Sie haben hier verschiedene Signale geblasen mit den Trompeten. Es gab ein Signal, um das ganze Lager zu versammeln, das ganze Volk. Das war, wenn sie beide Trompeten geblasen haben. Wenn sie dieses Signal nur mit einer Trompete geblasen haben, dann sollten sich nur die Leiter versammeln. Dann gab es die Signale für den Aufbruch des Lagers. Und wir haben ja gesehen, dass für jede dieser Gruppen, wie sie gelagert sind, gab es ein eigenes Signal, was sie dann signalisiert haben, wann sie dran sind, aufzubrechen. Und dann gab es diesen ganzen Aspekt, das Trompetensignal als Alarm oder wenn es in einen Kampf gegangen ist. Das war auch eine Art Gebet um Beistand vom Herrn. Auch ein Ausdruck von der Abhängigkeit von ihm. Und dann als letztes sollten diese Trompetensignale auch das Volk an die Feste erinnern. An den Feiertagen wurde auch Trompeten geblasen. Uns erinnert die Trompete daran, dass der Herr uns, seine Gemeinde, sein Volk versammeln wird eines Tages. Zusammenrufen wird. Im 1. Thessalonicher lesen wir davon im Kapitel 4. Da heißt es, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme seines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebendigen, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Und dann sagt er so, ermuntert nun einander mit diesen Worten. Eines Tages wird der Herr uns versammeln, zu sich in seine Herrlichkeit. Ermuntert einander mit diesen Worten. Vers 11. Und es geschah im zweiten Jahr, im zweiten Monat, am 20. Tag des Monats, da erhob sich die Wolke von der Wohnung des Zeugnisses und die Söhne Israel brachen auf nach ihren Aufbruchsordnung aus der Wüste Sinai und die Wolke ließ sich nieder in der Wüste Paran. So brachen sie zum ersten Mal auf nach dem Befehl des Herrn durch Mose. Das Volk war jetzt etwa 11 Monate dort am Sinai. Gott hat dort sein Gesetz gegeben, sie haben das Heiligtum gebaut nach Gottes Anweisung. Gott hat sein Volk gezählt, hat das Volk organisiert, hat das Volk unterwiesen. Und jetzt ist das erste Mal, große Tag, das erste Mal, wo die Wolke sich weiter bewegt. Und die Trompeten werden geblasen zum Aufbruch. Los geht's, auf geht's ins verheißene Land. Und da könnt ihr euch vorstellen, versetzt euch ein bisschen rein, was für eine Erwartung da war, was für ein aufregender Moment es war. Jetzt geht's los. Vers 14. Und die Abteilung des Lagers der Söhne Juda brach zuerst auf nach ihren Heeresverbänden. Und über seinen Heeresverbänden war Nachschon, der Sohn Aminadabs. Und über den Heeresverband des Stammes der Söhne Issachar war Netanel, der Sohn Tuas. Und über dem Heeresverband des Stammes der Söhne Sebulon war Eliab, der Sohn Helons. Und die Wohnung wurde gebaut und es brachen auf die Söhne Gershon und die Söhne Merari, die die Wohnung trugen. Und die Abteilung des Lagers Ruben brach auf nach seinen Heerverbänden. Und über seinem Heeresverband war Elisur, der Sohn Shedeurs. Und über dem Heeresverband des Stammes der Söhne Simeon war Shelumiel. Hey, wenn irgendjemand nach einem Namen sucht für einen Sohn, das wäre ein Shelumiel, der Sohn Zurishaddais. Und über dem Heeresverband des Stammes der Söhne Gad war Eliasaph, der Sohn Deguels. Und die Gehärditter brachen auf, die das Heiligtum trugen, und man richtete die Wohnung auf, bis sie ankamen. Und die Abteilung des Lagers der Söhne Ephraim brach auf nach ihren Heeresverbänden, und über seinem Heeresverband war Elishama, der Sohn Amihuds. Es war der, der den Pyjama erfunden hatte, Elishama. Und über dem Heeresverband des Stammes der Söhne Manasse war Gamliel, der Sohn Pedasurs, war der erste Gammler. Und über den Heeresverbänden des Stammes der Söhne Benjamin war Abidan, der Sohn Kiduni. Und die Abteilung des Lagers der Söhne Dan, das die Nachhut aller Lager bildete, brach auf nach ihren Heeresverbänden. Und über seinem Heeresverband war Ahieser, der Sohn Amishadais. Und über dem Heeresverband des Stammes der Söhne Asa war Pagiel, der Sohn Ochans. Und über dem Heeresverband des Stammes der Söhne Naphtali war Ahira, der Sohn Enans. Das war die Aufbruchsordnung der Söhne Israel nach ihren Heeresverbänden, und so brachen sie auf. Also wir haben viel davon schon gelernt. Das Volk hat in Stämmen, in Stammesverbänden gelagert, in je vier Gruppen zu drei Stämmen rings um das Heiligtum. Und dann hier beim Aufbruch, wahrscheinlich ist die Bundeslade, über der die Wolke war, mit den Priestern und auch Mose vorangegangen. Und dann ist die erste Gruppe aufgebrochen, die Gruppe von Juda, gemeinsam mit dem Stamm Issachar und Sebulon, die gehörten dazu. Die sind aufgebrochen. Und dann wurde das Zelt des Heiligtums abgebaut von den Gershonitern, die haben die Planen getragen, und die Merariter, diese zweite Familie der Leviten, die haben die Gestänge getragen. Und die sind aufgebrochen. Das war die erste Gruppe der Leviten. Und dann kam die zweite Gruppe der Soldaten, die zweite Gruppe des Volkes. Das war der Stamm Ruben und die beiden Stämme Simeon und Gad, die zu seiner Gruppe dazugehörten. Und dann kam eine zweite Gruppe der Leviten, nämlich die Kohatiter. Das waren die, die die heiligen Geräte getragen haben. Und dann kam die dritte Gruppe von Israel, Ephraim, mit den Stämmen Manasse und Benjamin. Und die vierte Gruppe dann mit Asa und Naphtali. Das war die Nachhut. Da war Ordnung drin, wie sie gezogen sind. Auch die Planen, die Gestänge, das ist vorangezogen. Haben wir gelesen, und dann, bis die heiligen Gegenstände angekommen sind mit den Kehatitern, war die Wohnung schon da, konnten schon einziehen in die Wohnung und dann die Stämme wieder rings um die Wohnung herum lagern. Also Gott hat sein Volk organisiert, da war Ordnung drin in dem Ganzen. Vers 29. Und Mose sagte zu Hobab, dem Sohn Reguels des Midianiters, des Schwiegervaters Mose. Also der Hobab war der Schwager von Mose, war der Sohn von Reguel, sein Name ist auch Jitro an anderer Stelle, dem Schwiegervater von Mose. Und der war wahrscheinlich gestorben, und Hobab war jetzt der Familienoberste, das Familienoberhaupt seiner Familie. Und Mose sagte zu Hobab, wir brechen auf zu dem Ort, von dem der Herr gesagt hat, ich will ihn euch geben. Komm mit uns, dann werden wir dir Gutes tun, denn der Herr hat Gutes über Israel geredet. Also komm mit uns, wir haben eine gute Zukunft. Komm, folg mit uns dem Herrn nach. Vers 30, doch er sagte zu ihm, ich will nicht mitkommen, sondern in mein Land und zu meiner Verwandtschaft will ich gehen. Aber Mose hat sich nicht so leicht mit einem Nein zufrieden gegeben. Und er hat hier die Strategie geändert, eine andere Strategie versucht. Er sagte im Vers 31, verlass uns doch nicht, denn du weißt doch, wo wir in der Wüste lagern können und du sollst unser Auge sein. Robert, wir brauchen dich. Und es soll geschehen, wenn du mit uns kommst und jenes Gute geschieht, das der Herr an uns tun will, dann werden wir dir auch Gutes tun. Was können wir davon lernen? Erstens, lad Menschen ein, mitzukommen, mit uns ins verheißene Land. Verwandten, Arbeitskollegen, Freunde. Auch wir können Menschen sagen, komm mit, folg Jesus nach, zieh mit uns. Und gib nicht gleich auf, wenn eine negative Reaktion kommt. Erstmal. Wieder Mose. Versuch's ein bisschen anders. Nutz jede Gelegenheit. Und wir haben so viele Gelegenheiten. Gerade jetzt am Samstag, Thanksgiving, das ist so eine unbedrohliche Gelegenheit, Freunde einzuladen, mal in die Gemeinde mitzubringen, vielleicht beim Essen ganz natürlich ins Gespräch zu kommen. Es gibt so viele Gelegenheiten. Zweites Prinzip, was wir sehen können, es ist Weisheit drin, wenn wir Rat annehmen. Na, Robert, wir brauchen dich, weil du kennst dich aus. Es ist Weisheit. In Sprüchen heißt es, wo es an Führung oder an weisem Rat mangelt, kommt ein Volk zu Fall. Doch kommt Rettung durch viele Ratgeber. Also ist eine weise Sache, wenn wir Rat suchen, bevor wir drauf losrennen. Dritte, was wir lernen können, wir sehen hier auch eine Ausgewogenheit zwischen Gottes übernatürlicher Führung und dem ganz natürlichen Verstand, den Gott uns gegeben hat. Gott hat sein Volk geführt durch die Wolkensäule und Gott hat zu Mose gesprochen. Aber sie haben auch den Hubab mitgenommen, der das Gelände kennt und der ihnen helfen kann, diese Entscheidungen zu treffen. Und da ist Weisheit drin. Ja, such Gottes Führung, aber sei nicht abgehoben irgendwo, sondern gebrauch ruhig den Verstand und frag ruhig andere, die reif sind im Herrn, was denkst du drüber? Ist nichts falsch daran. Okay, zum Abschluss noch Vers 33 bis 36. Und sie brachen auf von dem Berg des Herrn, 3 Tage Reisen weit, und die Lade des Bundes des Herrn zog 3 Tage Reisen vor ihnen her, um ihnen einen Ruheplatz auszusuchen. Und die Wolke des Herrn war über ihnen am Tag, wenn sie aus dem Lager zogen. Und es geschah, wenn die Lade aufbrach, sagte Mose, steh auf, Herr, dass deine Feinde sich zerstreuen und deine Hasser vor dir fliehen. Und wenn sie ruhte, sagte er, kehre zurück, Herr, zu der großen Menge der Tausendschaften Israels. Also diese erste Reise hat 3 Tage gedauert. Und Mose betet hier ein paar ganz tolle Gebete. Das sind gute Gebete, können wir morgens beten. Herr, geh uns voran, bring uns Sieg. Dann am Abend, wenn wir uns zur Ruhe begeben, können wir beten, Herr, wach du über uns. Mose wollte wissen, wer der wirkliche Leiter war. Wollte, dass das Volk weiß, wer der wirkliche Leiter war. Wollte, dass das Volk weiß, dass der Herr, dass Gott ihr Leiter war. Und dass Gott ihr Schutz und ihr Sieg war. Schutz und Sieg und Segen, das wird in Abhängigkeit vom Herrn gefunden. Nächste Woche werden wir sehen, wie es ihnen ergeht auf dieser Reise. Ist nicht so gut gegangen, aber auch davon können wir lernen. Na, jeder kann ein Vorbild sein von uns. Entweder ein gutes Vorbild und wenn nicht, dann ein schlechtes Vorbild. Also wir können aus all diesen Dingen lernen. Diesen Punkten, wo das Volk Israel gehorsam war, aber auch da, wo sie rebelliert haben. Neues Testament sagt uns, all diese Dinge wurden aufgeschrieben, damit wir davon lernen können. Lass uns noch beten zum Abschluss. Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass wir lernen dürfen. Auch lernen aus der Geschichte Israels. Ich danke dir, dass wir nicht alle Fehler selber machen müssen, dass wir nicht das Rad neu erfinden müssen, sondern dass wir aus deinem Rat schöpfen können, aus deiner Weisheit. Und ich danke dir, dass du diese Dinge aufgeschrieben hast, dass wir davon lernen können, sodass wir nicht alles selber aus eigener Erfahrung durch eigene Fehler und eigenes Leid lernen müssen, sondern aus deinem Wort. Und ich danke dir, dass du uns so unbedrohlich führst, Gott, dass du uns deine Wünsche aufs Herz legst. Und darum bitten wir, Gott, dass wir solche sind, die verfügbar sind für dich, dass wir Menschen sind, die bereit sind, sich zuzurüsten, bereit auch sind, zu trainieren, bereit dir zu folgen, Gott, wo immer du hingehst. Und stärk unseren Glauben, unser Vertrauen auf dich, Herr. Und führe uns. Wir bitten darum, Gott, wir brauchen das. Wir wollen nicht aus eigener Weisheit drauf losrennen, aus eigener Kraft Dinge tun, sondern wir brauchen wirklich deine Anleitung, deine Führung als Gemeinde, Herr, aber auch in unserem persönlichen Leben und auch unsere Familien. Wir brauchen dich, Herr. Führ uns in deinem Willen. Führ uns in dein verheißenes Land, in deinen Sieg. Darum beten wir. In Jesu Namen. Amen.